Ja, hallo, das hier ist jetzt meine erste Aufnahme. Das stimmt eigentlich gar nicht, weil es ist gar nicht meine erste Aufnahme. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon angefangen habe, diesen Podcast zu besprechen und es dann aber doch immer wieder verworfen habe, immer wieder gelöscht habe. Dann war ich mit meinem Sprachbild nicht zufrieden, dann war ich mit dem, was ich gesagt habe, nicht zufrieden. Ich mache mir da, glaube ich, viel zu viel Gedanken darum, ja, was interessant sein könnte, was man hören möchte, als dass ich dann schon so die Fahnen verloren habe und denke, worum es eigentlich im Kernpunkt geht. Ich bin noch nicht der Riesen-Podcaster, sodass ich sage, ich hätte jetzt Erfahrung mit anderen Podcasts, die ich schon selber gehört habe. Das heißt, ich kenne mich so mit der Länge nicht aus. Was erzählen die anderen? Wobei ich da schon mal hier und da kurz reingehört habe, um mich zu orientieren. Aber so einen richtig roten Faden gibt es da ja nicht. Also jeder handhabt das ja anders. Das heißt, ich muss jetzt erstmal meinen roten Faden finden und hoffe, dass ihr mir dabei behilflich seid oder ein bisschen Geduld mit mir habt und ja, mich auf dem Weg begleitet. Ich bin ja so ein bisschen orientierungslos, womit man anfängt. Ob ich jetzt einfach die Geschichte, die Story jetzt erzähle, es ist das, was interessiert. Da muss ich sagen, da habe ich ein Buch bereits drüber geschrieben. Das heißt, wer jetzt tiefer gehend und eingehend sich dafür interessiert, den kann ich da wirklich mein Buch empfehlen, was ich mir wirklich von der Seele und vom Herzen geschrieben habe, wo also unverschönt auch wirklich die ganzen Geschehnisse drin sind, was in den 10 Jahren passiert ist. Das Buch heißt 10 Jahre Stalking, ist zum Beispiel über ePubli .de zu beziehen, aber ich glaube, das gibt es auch halt mittlerweile in jedem Buchhandel. Also das Buch, wie gesagt, 10 Jahre Stalking von Ramona Wiegemann mit dem Untertitel Nur weil du ihn nicht siehst, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Es ist ja doch eine sehr spannende Lektüre, wie ich jetzt schon zu hören gekriegt habe. Die ersten Resonanzen sind auf das Buch von meinen Lesern schon zurückgekommen und das hat mich auch ein bisschen beflügelt und mir Mut gegeben, mit dem Podcast jetzt wirklich mal anzufangen und darauf hinzuweisen, was hier eigentlich los ist. In meinem Podcast wird das dann so sein, ich habe jetzt hier kein großes Büro oder mit Mikrofone und ähnliches. Ich will das gar nicht so professionell gestalten. Ich möchte schon, dass meine Hörer das Gefühl haben, dass man mit mir gemeinsam ganz persönlich am Küchentisch sitzt und oder dass wir telefonieren und vielleicht auch gemeinsam eine Runde spazieren gehen. Das heißt, es werden im Hintergrund bestimmt immer wieder auch mal Geräusche sein, dann wird man Hund bellen, vielleicht auch mehrmals, vielleicht dann auch mal das Vogelgezwitscher. Angefangen habe ich mit dem Podcast Salat. Tatsächlich noch Schnee. Ich bin dann über die Wiese gelaufen und so ein bisschen durch den Garten gelaufen, hat der Schnee tatsächlich unter den Füßen geknirscht. Ich persönlich fand das eigentlich sehr spannend. Es ist schon so, dass ihr als Hörer mich begleiten werdet und quasi in meinem Leben dann auch zugegen seid. Ich hoffe, es stört euch nicht, im Gegenteil, sondern dass es euch ein vertrautes Gefühl gibt. Es ist ja ein persönliches Thema und das möchte ich auch persönlich halten. Und möchte euch da gerne einfach als Begleiter mit bei haben. In dem Sinn hoffe ich, dass ich euch jetzt nicht langweile, sondern wirklich auf dieses Thema auch ja, sensibilisieren kann oder auf dieses Thema speziell auch für meine Geschichte, auf die ich immer wieder eingehen werde. Vielleicht werde ich auch immer wieder mal ein paar Passagen vom Buch vorlesen. Ja, ich hoffe einfach, dass ich euch da gut mitnehmen kann und ich weiß noch nicht, wie es funktioniert, ob ihr mir hier auch Fragen stellen könnt. Damit würde ich vielleicht auch erst einmal beginnen. Ich werde erst einmal berichten, worum es im Allgegenwärtigen, in meinem Fall hier überhaupt mal ging, oder geht. Und werde dann auch sagen, erstmal aufgreifen die Fragen, die mir diesbezüglich am häufigsten gestellt werden. Ich bin sicher, dass von euch schon, wenn die Fragen im Kopf parat sind, dass da bestimmt die ein oder andere Frage schon mit dabei sein wird, die ich jetzt ja hier mit den häufig gestellten Fragen vielleicht sogar auch beantworten kann. Wie gesagt, ich fuchse mich da noch rein, ob ich hier auch Fragen von euch mit aufgreifen kann, ob man das jetzt als Gesprächsthema auch nehmen kann oder ob der Podcast tatsächlich so funktioniert, dass ich nur erzähle. Ich hoffe, dass ich euch nicht langweile und einfach jetzt mitnehmen kann. In dem Sinn fangen wir einfach mal an. Stalking. Die meisten Fragen zum Reality-Horror. Immer wieder wird mir die Frage gestellt, was war das Schlimmste für dich am Stalking? Da kann ich eigentlich nur ein Wort sagen und das ist Verlust. Das heißt, ich kann eigentlich 1000 Worte dazu sagen, die das allumfänglich gar nicht so wirklich greifen und auch gar nicht wirklich beschreiben, was Stalking mit einem Menschen anrichtet und was Stalking in einem auslöst. Aber Verlust trifft es wirklich schon ganz doll. Und zwar Verlust von allem. Wenn man immer sagt, alles hat man verloren, dann ist das so allumfänglich, dass das gar nicht aufgreifbar ist, was man alles verliert. Es ist Verlust der eigenen Lebensqualität. Es geht ja so viel verloren, das ist so gar nicht auf den ersten Blick greifbar. Und wenn man das hört, ist es auch gar nicht richtig nachfühlbar. Was heißt das, Lebensqualität? Sich frei bewegen zu können im eigenen Haus, das ist Lebensqualität. Sich frei bewegen zu können, wenn man zum Einkaufen geht, ohne ständig über die Schulter blicken zu müssen, dass man verfolgt wird, dass da vielleicht einer ist, der einen jetzt auf dem Parkplatz die Reifen kaputt gestochen hätte oder der einen hinter der nächsten Straßenecke, ja, an die Kandare möchte und überfällt. Das ist Lebensqualität, verliert sich in jedem Atemzug, den man nicht mehr frei gestalten kann. Bei mir war das beispielsweise so, die Atmung ist immer schwerer gefallen. Ich habe mich klein versucht, klein zu machen. Das heißt, die Schultern habe ich so nach vorne gezogen, den Kopf eingezogen. Man krümmt sich so ein bisschen ein. Man kriegt eine ganz andere Körperhaltung. Der Brustkorb engt sich dadurch ein. Man kriegt schlechter Luft. Dieses Aufatmen, kennt man halt eben so, zu sagen, ach, da habe ich aufgeatmet. Aber es ist tatsächlich so, es nimmt einen die Luft und den Atem. Eben einfach, weil der Körper auch so darunter leidet. Und ehe man sich versieht, wenn man eine ganze Weile unter diesem psychischen Druck so leidet, dass der Körper schon solche Maßnahmen ergriffen hat aus der Psyche heraus, dass du krumm gehst, dass du dich kleiner machst, dass du dich so einigelst und der Brustkorb eingeengt wird, dann natürlich legt sich das auch auf den Körper nieder. Es ist die Selbstbestimmtheit, die man verliert. Ich habe teilweise nicht mehr selbstbestimmt handeln können. Gehe ich jetzt zum Einkauf oder gehe ich in einer Stunde, wenn der Mann oder der Freund wieder zu Hause ist und sich um die Tiere kümmern kann, aufpassen kann, aufs Haus aufpassen kann, weil man Angst hat, dass der Täter zu Hause irgendwas anstellt. Die Selbstbestimmtheit, wo gehe ich hin, wann gehe ich wohin, die Selbstbestimmtheit. Das, wann ziehe ich mich wo, in welchem Zimmer bei mir zu Hause aus oder um, weil ich ja ständig schon Angst haben musste, wenn ich mich jetzt im Schlafzimmer umkleide, könnte er mich da sehen? Muss ich erst alle Jalousien komplett runterziehen, bevor ich mich umziehe oder nur das T-Shirt wechsle? Die Selbstbestimmtheit, im Garten vielleicht zu liegen, mit dem Bikini und die Sonne zu genießen, wie es andere tun, ein Buch auf dem Bauch oder in den Pool zu hopsen, wenn man so einen kleinen Gartengummipool hat oder ins Freibad zu gehen. Solche Selbstbestimmtheit ist nicht mehr selbstbestimmbar, was mache ich wann, sondern häufig ist das wirklich, man will es sich nicht eingestehen, aber fremdgesteuert vom Stalker. Man lässt sich super beeinflussen und beeindrucken, dass auch das verloren geht. Somit geht natürlich auch die Freiheit verloren. Die eigene Freiheit ist dann ja auch weg. Denn ich habe nicht mehr die Freiheit gehabt, zu tun und zu lassen, was ich möchte und wo ich möchte und wann ich es möchte. Ich hatte nicht mehr die Freiheit zu sagen, ich nehme mir jetzt meinen Hund und gehe mit dem spazieren. Ich gehe mit dem vielleicht durch den Wald, um die Ruhe zu genießen. Weil die gefährliche Situation war ja nicht, dass da niemand im Wald ist, sondern die Gefährlichkeit war ja darin zu suchen, dass da einer, ein ganz bestimmter, im Wald auf mich lauert und mir dann da womöglich was antut. Und ich bin ja öfters vom Stalker dann auch im Wald überrascht worden, wo ich dann gemerkt habe, es ist einfach zu gefährlich, alleine mit dem Hund spazieren zu gehen, weil man da greifbar ist und das dann ungesehen. Und das sind so Freiheiten, die wirklich verloren gehen. Der unberührte Lebensraum zu Hause, der ist auch verloren gegangen, denn er war ja nicht mehr unberührt. Das, wie ich schon gesagt habe, man hatte nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ich streife mir jetzt mal schnell ein anderes T-Shirt über, weil ich das so möchte, sondern plötzlich musste ich mir um sowas Gedanken machen. Guckt der jetzt durchs Fenster? Beobachtet der mich wieder mit dem Feldstecher? Kann ich jetzt schnell unter die Dusche springen oder muss ich erst überall alles wieder verschließen, verrammeln und die Jalousien vorziehen, damit ich das Gefühl habe, nicht nackt beobachtet zu werden? Das ist ja die ganze Privatsphäre, die da verloren geht, ne? Also Verlust von Privatsphäre. Egal wo auf meinem Grundstück, egal wo in meinem Haus, man wurde beobachtet und das man kann sagen, quasi ja rund um die Uhr, so wie sie es später herausgestellt hat. Und der Eingriff in die Privatsphäre, das ist schon allgemein bekannt, dass das nicht schön ist, aber wenn man es am eigenen Leib erfährt, dann wird einem das nochmal richtig klar, auf was man da alles ja, verzichtet auch. Dass die Gesundheit verloren ging, hatte ich ja auch schon gesagt, ging ja schon mit der Atmung los, man geht krumm, der Rücken tut weh, die Kopfschmerzen. Ich hatte oftmals das Gefühl, dass ich von jemandem gewürgt werde, also so eine Halsschmerzen und so ein Druckgefühl im Hals, dass ich keine Luft mehr bekommen habe, dass ich zum Arzt gegangen bin. Ich habe gesagt, das irgendwie, das, da tut's weh und ich krieg keine Luft mehr. Ich habe Atemnot und auch die Beklemmung im Brustkorb, das hatte ich damals noch so gar nicht auf den Stalking-Vorfall geschoben. Das hatte ich so gar nicht mitbekommen, dass das vielleicht damit in Zusammenhang stehen könnte. Und das hat sich alles erst später ergeben. Ja, also man verliert eigentlich Dinge, die erst später rauskommen, dass das auch mit dem Stalking zu tun haben kann. Es ist der Freundeskreis, der irgendwann verloren geht. Durch dieses Einigeln, durch dieses im Haus einsperren, nicht mehr unbeschwert zu ja, Straßenfesten zu gehen, weil ich immer das Gefühl hatte, da wirst du beobachtet, du bist greifbar, du bist angreifbar und wenn ich nicht hier greifbar bin, dann passiert vielleicht zu Hause irgendwas und ich bin dann nicht zu Hause und ich kann da nicht eingreifen. Das heißt, man hat sich immer mehr eingeigelt. Ich habe mich auch vom Freundeskreis und auch aus der Familie immer mehr selber rausgenommen, weil das klingt vielleicht total schräg, dass man sagt, wieso trennt man sich dann von Familie und Freunde? Aber man nimmt ganz anders am Leben teil. Also so ging es mir. Ich konnte auch selber keine gute Freundin mehr sein oder keine gute Bekannte mehr sein, weil ich den Sinn für diese trivialen Geschichten im Leben einfach verloren habe, während es bei mir ums blanke Überleben, kann man sagen, geht, war die Hauptbeschäftigung von anderen, welchen Goldfisch setze ich mir in den Teich? Nehme ich einen Koi oder nehme ich einen Goldfisch? Oder ich weiß gar nicht, in welcher Farbe ich jetzt nun meine Wohnzimmerwand streichen soll. Nehme ich das Pink, nehme ich das Rosé? Wo man denkt, na, was sind denn das für Probleme? Also mir ist es schwer gefallen, mich in solch triviale Sachen, die für andere aber wichtig waren, reinzuversetzen. Und das hat bei mir dafür eigentlich so ein Auslöser gegeben, mich immer mehr zurückzuziehen, weil es mich ja auch Nerven gekostet hatte, die ich nicht mehr hatte. Stalking ist ja so, steht da, Tropfen höhlt den Stein. Das ist ja so ein Horror, so eine psychische Belastung, dass die Psyche so darunter leidet, dass man sich für andere Sachen auch nur noch wenig öffnen kann. Das heißt, alles, was so trivial für mich erschien, also so banal und so unwichtig, war für andere vielleicht wichtig, aber ich konnte daran nicht mehr teilnehmen. Und ich bin dann eben nicht mehr rausgegangen. Ich habe keine Lebensfreude mehr gehabt. Und wenn man das alles nicht mehr hat, dann kann man die Lebensfreude auch nicht mehr teilen und igelt sich immer mehr ein. Die runtergelassenen Jalousien, die waren nachher den ganzen Tag vorhanden. Ich wollte ja nicht beobachtet werden, nicht nur, wenn ich die Wäsche wechsle, sondern es war ein so ungutes Gefühl, wie als wenn ständig einer hinter einem steht und ständig einer einen Nacken schaut. Man fühlt sich beobachtet, man hat so dieses ungute Gefühl im Rücken. Und das wollte ich einfach auch nicht haben und wollte dem entfliehen und habe den ganzen Tag quasi nur noch hinter runtergelassenen Rollos gelebt, in Dunkelheit. Das ist also weder für die Psyche noch für den Körper gut und ja, für Familie und Freundeskreis natürlich auch nicht. Dass einem da irgendwann sogar auch der Lebensmut verlässt. Wieder ein Verlust, Verlust von Lebensmut und Lebenswillen. Ich glaube, das ist irgendwann nachvollziehbar, denn wir reden hier nicht von Tagen oder Wochen, wir reden hier wirklich von Jahren. Und das Stalking hat sich ja bei mir über Jahre hinweggezogen und wurde ja im Laufe der Zeit auch immer aggressiver. Es war ja eine Gewaltspirale, die sich dazu gezogen hat, wo ich auch später gern nochmal drauf eingehe. Ich bitte da auch die Hörer zu verzeihen, wenn ich ein bisschen hin und her springe vielleicht. Das ist für mich natürlich auch immer noch ein belastendes und aufregendes Thema. Aber da werde ich auch noch ein paar Beispiele zu geben. Ja, was das so für eine Gewaltspirale überhaupt war, wie es angefangen hat, wie es sich entwickelt hat, wo es nachher geendet ist. Aber der Lebensmut und der Lebenswille geht unter so einem ständigen, permanenten Dauerstress wirklich irgendwann verloren. Es ist eine Zeit gekommen, in der ich keinen Ausweg mehr gesehen habe. Es war keine Traurigkeit, die mich so runtergezogen hat, dass ich keinen Lebensmut mehr hatte. Ich hatte Suizidgedanken, sondern es war für mich eine, wie soll ich sagen, eine logisch nachvollziehbare und eine quasi eine gute Idee in dem Zeitpunkt. Es war für mich der einzigste Lösungsweg, meinem Stalking zu entkommen. Denn überall, wo ich hingegangen bin, war dieser grauenhafte Mensch ja präsent. Und das Schlimmste war ja wirklich zu Hause, der Ort, der einen Geborgenheit geben soll, ein Rückzugsort, der ein Wohlbefinden geben soll, wo man sich vor der Welt zurückziehen kann und Ruhe findet, Kraft tankt für die nächsten Aufgaben im Leben, die ja trotzdem zu bewältigen waren. Dieser Ort wird einem durch so einen perversen Stalker genommen. Man hat keinen Rückzugsort mehr, man ist regelrecht vogelfrei, allem ausgeliefert und es gibt keinen, der hilft. Und dann kommt natürlich der Moment, wo man sagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und so soll es nicht weitergehen. So ist das Leben nicht mehr lebenswert. Und dann erscheint einem wirklich das als einzigster Ausweg total logisch und eigentlich schon fast, ja, frohlockend, dass man sich das eigene Leben nimmt. Und da muss man mal überlegen, wie heftig sowas sein muss, dass man fremdbestimmt, dass jemand so eine Macht über einen entwickelt durch diesen permanenten Dauerstress, dass er es schafft, einen Menschen so, dass, also ich bin ein fröhlicher Mensch und ein lebensbejahender Mensch, ich bin kein Pessimist und ich bin in der Hauptstadt Berlin groß geworden, das heißt, es sind seltsame, dubiose Gestalten, man lernt wirklich mit kuriosen Menschen umzugehen oder einiges auch wegzustecken, was da so an fragwürdigen Gestalten so rumhoppelt. Also, dass es mich als, ich sag mal, resolute, freche Berliner Schnauze ja so psychisch fertig macht, das hätte ich damals zu der Zeit nie gedacht. Ja, es ist nicht nur der Verlust von all dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Es kam bei mir durch diese Gewaltspirale, die ich schon angedeutet habe, als sich dann Blumensträuße in tote Tiere verwandelt haben. Habe ich auch den Verlust von geliebten Tieren hinnehmen müssen, denn diese Gewaltspirale ging ja, strudelte immer mehr und immer schlimmer von den Liebeleien, die ja einen da vorher über den Zaun geworfen hat, wurde das umgeschlagen in regelrechte Hasstiraden, weil er nicht bekommen konnte, was er wollte. Und dann ging dieser Terror los, dass er mit Drohungen um sich geworfen hat. Er hat mir Tiere vergiftet, er hat mir die Arbeitsstelle kaputt gemacht. Ich habe Verlust von Arbeit hinnehmen müssen, denn ich war selbstständig und hatte eine ja, tierpsychologische Hundeschule und hatte meine Hundeschule direkt am Haus. Ich hatte einen Hundeplatz gehabt und mit offenen Hundespielstunden und Therapiestunden, Einzelstunden. Ich hatte Hausbesuche geführt, denn wenn eine Katze, sage ich mal, in die Schuhe des Halters pillert, dann muss ich da mal hingehen und mal gucken, woran es liegt. Das heißt, ich habe in erster Linie erstmal aufgehört, die Hausbesuche zu machen, denn der Stalker hatte auch seine Mittäter. Also man kann es kaum glauben. Blödheit greift tatsächlich um sich und muss auch ansteckend sein in dem Fall. Er hatte tatsächlich Mittäter, die ich vermute mal, vielleicht auch im guten Glauben auf das, was er gesagt hat, denn er hat ja den Spieß umgedreht, da war ich ja dann die Böse, um andere zu überzeugen, dass es ja ein Gutmensch ist. Und die haben mitgemacht. Also es war durchaus die Möglichkeit, denn das hatte er auch mal versucht, dass er mich in eine Falle lockt. Und ja, dass dann irgendwann mal die Tür hinter mir zugeht und ich denke, da ist ein Klient, der vielleicht ein Problem mit der Katze oder mit dem Papageien hat und ich gehe rein, die Tür geht hinter mir zu, geht aber nie wieder auf. Das heißt, diese Gefahr habe ich als erstes minimiert, indem ich keine Hausbesuche mehr gemacht habe. Hier heißt es auch schon wieder Verlust, Verlust von Geld, denn es sind ja Arbeitsstunden, es war ja eine bezahlte Arbeit, ich habe davon ja leben müssen. Das heißt, die finanziellen Aspekte, die sind da ja nur noch dazugekommen, Verlust von Geld und Arbeit. Als dann die ersten Tiere vergiftet wurden, musste ich mir starke Gedanken machen um meine Hundeschule vor Ort. Dass meine Tiere vergiftet wurden, das war alles schon der blanke Horror, und alles schlimm genug, aber die Verantwortung auch noch für die Hunde in der Hundeschule und für die fremden Hunde, die hatte ich ja auch zu tragen. So stand ich irgendwann vor der Entscheidung, als ich Giftköder auf der Wiese gefunden habe, dass ich sagte, so kann es nicht weitergehen. Ich kann jetzt ja nicht noch andere in mein schreckliches, übles Schicksal noch mit hineinziehen. Das könnte ich jetzt nun auch nicht vertreten, dass jemand sein geliebtes Tier verliert, weil ich dieses schreckliche Schicksal habe, einen Stalker am Hacken zu haben. Also musste ich dann irgendwann im zweiten Schritt auch noch die Hundeschule einstellen. Das bedeutet gleich wieder mehr Einsamkeit. Ich hatte jetzt nicht nur mit Freundeskreis und Familienbeziehungen gebrochen, jetzt hatte ich nicht einmal mehr den Kontakt zu Kunden, zu Klienten, den Ausgleich, mich irgendwo zwar nicht über das Stalking auszutauschen, aber generell irgendeinen Austausch im Leben zu führen. Das hatte ja alles komplett gefehlt. So hatte ich also wirklich alles verloren. Und im nächsten Schritt, in der weiteren Gewaltspirale, in der weiteren Zeitspirale, hatten wir dann sogar auch unser Eigenheim verloren, wo ja alles angefangen hat, wo man den Täter auch kennengelernt hat. Aber wir hatten uns über 10 Jahre hinweg ein schönes kleines Häuschen, halt eben im Grünen, aufgebaut. Wir haben da viel Liebe, viel Geld vor allen Dingen und auch viel Herzblut reingesteckt. Wir haben es uns nach unseren Wünschen ja auch aufgebaut. Und die letzte Resignation war nur, es bleibt nur der Wegzug, als es dann zum Äußersten kam. Denn der nächste Verlust wäre beinahe mein Mann gewesen. Der Stalker hatte versucht, nachdem ich meinen Partner geheiratet habe, den beiseite zu schaffen und hat ihn auf unserem Grundstück töten wollen. Wenn ich nicht dazwischen gekommen wäre durch Zufall, dann wäre ihm das wahrscheinlich auch geglückt. Und nachdem wir überall im Stich gelassen wurden von Polizei, von Gerichten, von den Opferberatungen, haben wir gemerkt, es geht auch selbst nach diesem Übergriff einfach irgendwie hier nicht weiter. Und dann muss man die Entscheidung treffen. Wir haben jetzt schon so viel verloren. Und was ist denn das Nächste? Es bleibt jetzt eigentlich nur noch das eigene Leben, wo eigentlich aus diesem Leben heraus alle Qualitäten schon rausgezogen worden sind. Es bleibt eigentlich nur noch dieses Leben. Will man das jetzt auch noch verlieren und warten, bis es soweit ist? Es war eigentlich nie die Frage, ob, sondern eher eigentlich die Frage, wann und wie. Wie das passiert. Und ich gesagt, irgendwann kommt mein Partner von Arbeit nach Hause und ich hänge vielleicht irgendwo tot über den Gartenzaun oder in der Scheune oder der hat mich weggeholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch unterschätzt. Ich dachte immer, seine Gewalt wird sich dann gegen mich richten, weil ich doch leichter greifbar war, aber dass sich die Gewalt gegen meinen Mann richtete, hat mich doch noch mal überrascht und auch, ja, wie soll ich sagen, erschrocken ist nicht das richtige Wort, weil es trifft einfach dieses Ausmaß nicht. Es hat mich erschrocken, aber es hat mich doch sowas von überrumpelt und geschockt, dass ich bis dahin meinen Stalker ja schon gut gekannt, dass ich glaube, ihn schon wirklich so gut zu kennen, weil er mir so aufgedrängt und so zwangsweise so nah ist, dass ich ihn schon wirklich sehr, sehr, sehr gut kennengelernt habe und sehr, sehr gut zwanghaft wirklich auch lesen konnte. Und auch meine ich auch vielleicht vieles schon vorausplanen oder voraussehen konnte, aber das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Das war ein Ausmaß, was mich nochmal so tief getroffen hat. Und nachdem es selbst nach diesem Vorfall immer noch keinen wirklichen Schutz vor ihm gab, haben wir irgendwann erkannt, dass jetzt die letzte Resignation Aufgabe noch des Eigenheims, was auch wieder mit Verlust ist. Wir haben unser Zuhause verloren, wir haben unsere Umgebung, unser vertrautes Zuhause, unsere vertrauten Arbeitswege, unsere ganzen, ja, vertrauten, ja, Alltagsgeschehen. Wir haben eigentlich alles verloren. Das lässt sich, und das ist so dieses, man hat alles verloren. Das ist so ein Satz, der all dieses gar nicht richtig beschreibt. Und ich habe jetzt ja nur Stichpunkte wiedergegeben. Und wie schwer das alles gewesen ist, darauf komme ich auch in den nächsten Podcast-Sendungen zu sprechen und werde das detaillierter nochmal aufgreifen und erklären, wie das überhaupt vonstatten ging. Ja, ein großer Punkt ist auch diese Hilflosigkeit, das Gefühl, hilflos zu sein. Das ist nicht nur das Gefühl, sondern man ist ja wirklich hilflos. Man ist diesem Menschen ausgeliefert. Es kommt keiner, der sagt, ich helfe dir. Und dass man bei der Polizei sogar noch herabgewürdigt wird oder die eigenen schutzbedürftigen Interessen, dass der Schutz meiner privaten Identität, dass der Schutz meines privaten Lebens, meines Wohlfühlens doch irgendwo auch ein Wert hat, wurde bei der Polizei ja gar nicht gewertet. Wir sind da regelrecht ausgelacht worden, verhöhnt worden, man hat uns nicht ernst genommen. Und wenn man dann schon sich offenbart und eine wunde Stelle offenbart und zeigt und da quasi mit dem nackten Bauch hingeht und sagt, hier, aua, aua, und da ist was. Und dann piekt da einer noch in die Wunde rein und macht sich drüber noch lustig, obwohl man sich selber schon bloßstellt. Das ist ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Da reicht das Wort Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein auch gar nicht aus. Man geht zu jemandem hin, von dem man Hilfe erwartet, der einem auch angeblich laut medialem Auftritt Hilfe verspricht und wird dann nur verhöhnt, verpönt und eigentlich dem Täter noch ausgeliefert. Denn dem Täter ist es ja nicht entgangen, dass wir keine Hilfe bei der Polizei bekommen haben, sondern dass die sich noch ja, da schräg drüber amüsiert haben, ne, und uns da im Stich gelassen haben. Das ist natürlich für den nochmal ein bisschen aufputschend, dass er weiß, ha, ich habe auf die Herdplatte gefasst, die ist ja gar nicht heiß, ich habe mich nicht verbrannt. Wunderbar, dann kann ich da ja ganz drauf klettern. Und das hat diese Gewaltspirale auch immer mehr befeuert und angefacht, weil er merkte, mit jedem Schritt, den er weitergeht, kommt einfach nichts, was ihn bremsen könnte. Und dieses Unrecht, dieses große Unrecht und diese Korruption, so kann man es ja auch nennen, denn die haben ja ihn quasi ja sogar noch befeuert und Schutz geboten für seine Taten. Das ist, ja, also das ist, da fällt mir gar kein Wort zu ein, was das irgendwie treffen könnte, irgendwie beschreiben könnte. Ja, und jetzt weiß ich gar nicht, ob ihr mir jetzt bis zum Schluss noch treu geblieben seid. Ich habe jetzt wahnsinnig viel erzählt. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich hier den Zeitgeist getroffen habe, dass ich euch neugierig machen konnte, dass ihr an meinem Schicksal teilnehmen möchtet und teilhaben möchtet und gespannt seid auf das, was ich da zu erzählen habe. Und ja, würde dann einfach hoffen, dass ich ja oder dass ihr mich mit meinem nächsten Podcast wieder hören möchtet. Wie gesagt, wer Interesse hat, der kann gerne sich auch das Buch bestellen, 10 Jahre Stalking von Ramona Wegemann zu beziehen über epubli.de. Ich glaube, das gibt es mittlerweile aber auch bei Amazon und Thalia und den ganzen Buchläden. Da gibt es das wohl auch. Ich meine, dass der schnellste Lieferservice wirklich über dieses epubli funktioniert. Der Preis ist immer gleich. Schaut einfach mal rein. Ich suche mal die ISBN-Nummer raus und werde die mit dem nächsten Podcast auch nochmal benennen. Und ja, dann freue ich mich auf ein Wiederhören und dann bis zur nächsten Sendung.